damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom All You Can Eat Interview Podcast. Mein Name ist Lele Lukas und hui, it's been a while, wie man so schön sagt. Schön, dass Mensch noch zuhört und es freut mich, wieder hier zu sein. Das hier ist ein Interview mit David und Chris von Fjord. Das ist schon eine ganze Weile her, das war kurz bevor das Album Belle Epoque rausgekommen ist. Und dann kam das Leben dazwischen, ihr kennt es vielleicht. Also ein Gespräch über Perfektionismus, über Messersounds, über die sogenannte Belle Epoque und über einiges mehr. Viel Spaß dabei.
Ja, hi, ich bin der David und ich spiele Bass und brüll gegebenenfalls mal so ein bisschen rum in einer Band namens Fjord.
Hi, ja, ich bin Chris und ich bin in derselben Band und ich schreie da hauptsächlich rum und spiele ein bisschen Gitarre noch.
Okay, ihr seid gerade so richtig zwischen Album-Release und Tourbeginn, richtig?
Ja, voll. In der Phase, wo man viel, viel mehr im Proberaum sitzen sollte. Aber wir dürfen auch so geile Sachen machen, wie sich mit anderen Menschen zu unterhalten. Das machen wir auch sehr gerne und dann muss man nicht im Proberaum rumstehen. Also danke für die Einladung, total geil.
Sehr gerne. Nicht im Proberaum rumstehen? Naja, also wärt ihr jetzt, ist euer Alltag jetzt gerade Proben oder habt ihr das schon hinter euch? Seid locker relaxed, habt das Album ja eh tausendmal runtergespielt und seid jetzt bereit für die Tour?
Nee, also wir proben schon immer hyper krass intensiv vor Touren, allein um uns auch physisch irgendwie fit zu kriegen, also stimmlich und so. Das ist schon immer, wir nennen das immer so Bootcamp, also das ist schon eine Daily-Sache bei uns, um halt einfach, ja, damit klar zu sein, dass du auf Tour irgendwie irgendwo eine Delle reinkriegst. Also es ist so ein bisschen wie beim Marathonlaufen, nenne ich das immer Touren. Also ich kann jetzt nicht mehr entscheiden, morgen mal einen Marathon zu laufen, aber wenn du dich so in Steps vorbereitet, geht es. Aber es gibt natürlich Geileres, als jeden Tag im Proberaum zu stehen. Aber wir ist gerade so die Phase und haben wir dann auch unter uns extrem Bock drauf auf das, was dann kommt. Aber du hinkst natürlich immer mit allem hinterher. Du würdest gerne viel, viel mehr machen eigentlich, als du Zeit dafür hast.
Vor allem hat unser Proberaum halt leider keine Fenster und kein Tageslicht. Also deswegen, das ist dann,
keine Wärme.
Das drückt dann so ab Stunde 4, 5, 6 irgendwann ein bisschen auf die Stimmung. Da muss man ab und zu mal kurz frische Luft schnappen. Dann geht's aber wieder.
Wie stelle ich mir das vor? Also du hast es eben mit Marathon verglichen, da ist es ja einfach, da laufen Menschen dann einfach täglich irgendwie oder in alle 2 Tage so ein bisschen, also nicht ein bisschen, aber halt immer mehr und so, und dazu kommt vielleicht so ein bisschen Krafttraining, und heißt es dann jetzt für euch als Band einfach, wir spielen das Set von vorne bis hinten durch jeden Tag 5-mal oder nehmt ihr euch einen Song, bis ihr den richtig mit Augen zu und so weiter und so fort hinkriegt, zerlegt ihr die Sachen? Wie stelle ich mir da so ein, in Anführungszeichen, Training vor?
Ja, es gibt auf jeden Fall die Phase, in der wir dann sagen, okay, wir ballern jetzt, also das Set hintereinander weg. Aber ich glaube, ganz viel von dem, was wir machen im Proberaum, ist halt Feeling zu checken. So, was ist geil, was macht Spaß? Mhm. Weil wir ja live auch eine Band sind, die nicht, sag ich mal, auf Play drückt und dann kommt der Albumtrack sozusagen genauso, wie er ist, sondern im Proberaum ist das dann, das entwickelt sich immer noch so weiter, dann hast du hier eine Verlängerung, dann fällt mir hier noch ein neues Melodiechen ein und irgendwie, das ist dann so sehr organisch und dann plötzlich klingt der Song hier und da mal ganz anders. Und das sind immer so die Sachen, wo wir dann sehr viel Zeit investieren und dann spielen, was fühlt sich cool an, Übergänge so zwischen den Songs, also es ist ja mal bei uns immer so sehr, so für mich macht es immer unglaublich viel Spaß, sich da so einen richtigen Ablauf zu überlegen, so ein bisschen cinematisch zu denken, wo geht's hoch, wo geht's runter, wo kommt man her über dem Song und wäre es cool, jetzt hier nochmal was, eine Abwechslung reinzubauen. Also das ist eigentlich so, was wir sehr viel machen und sehr viel, was auch super viel Bock macht, und dann irgendwann lockst es ein und dann wird das geballert, bis die Stimmen nicht mehr können.
Okay, und zwischendurch dann den Tee nicht vergessen.
Korrekt, sehr wichtig für die Stimmbänder.
Ja. Ist das dann so eine, habt ihr eine Teemarke eurer Wahl, was es angeht, oder geht jede Woche einmal jemand los und bringt irgendwas Wildes mit?
Ich glaube, Tee haben wir in dieser Karriere noch nie im Leben gebuttert. Hast du mal einen Tee getrunken?
Ja, ich bin mehr ein Teetrinker, du bist das nicht, aber gibt so wohlklingende Sachen, die heißen dann so Halswärmer.
Ja, Halswärmer, also, ist toll.
Das ist dann, Das klingt auf jeden Fall so, als würde es einem helfen, aber im Endeffekt, Hauptsache man trinkt genug,
ja.
Dann kann man auch viel abrufen.
Okay. Ist das tatsächlich was, wo ihr über die Jahre gemerkt habt, dass da mehr möglich ist, so trainingsmäßig? Oder ist es was, was einfach so nebenher läuft und ihr hattet Glück, dass es noch nicht irgendwie, wenn man das mal, die Toten Hosen oder so, wo der ganz am Anfang mal ausgefallen ist, weil er sich die Stimmbänder zerschossen hat?
Ja, es ist auf jeden Fall eine Art des Trainings. Also wir haben irgendwann damit angefangen, 2012 oder in Bands vorher schon irgendwie so laut zu brüllen, wie es nur irgendwie geht. Hintergrund war eigentlich immer, dass wir in irgendwelchen Bars gespielt haben, wo halt die Verstärker und die PAs nicht so groß dimensioniert waren, dass man da irgendwie genug Lautstärke hatte. Also wir mussten von Anfang an in dieser Band immer gegen Schlagzeug und so Gitarrenwände ankämpfen. Und ich glaube, irgendwann haben unsere Stimmen gesagt, wir wehren uns nicht mehr durch die Intensität des Probens. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir da irgendwie, ich finde das immer bemerkenswert, wenn dann so Leute so Scream-Tutorials oder so machen. Bei uns, wir haben da, glaube ich, irgendeinen Weg gefunden, wie es funktioniert. Frank noch nicht, wenn er uns manchmal einzählt, also Frank, unser Schlagzeuger, wenn er uns manchmal einzählt und dann so 1, 2, 3, 4 brüllt, dann sagt er immer danach, er ist heiser. Das passiert bei mir und Chris irgendwie nicht. Aber es ist natürlich, wenn wir kalt sind, also das passiert natürlich auch, dass wir uns mal einen Monat oder zwei probefrei gönnen, irgendwie insbesondere nach Touren, und dann kommen wir wieder in den Proberaum, dann klingt das A nicht geil und B hält es auch nicht so lange. Es ist, kannst du dir wirklich wie Leichtathletik vorstellen, also wie einfach einen dauerhaften Sport, der dann irgendwann funktioniert.
Ha, okay. Ich bin inzwischen als Lehrkraft tätig und ich brauche alle Tipps, die ich kriegen kann, damit meine Stimme das mitmacht. Aber die ganze Zeit rumbrüllen ist, glaube ich, auch nicht die Lösung an dieser Stelle. Wo bekommt Mensch heutzutage Messersounds her?
Ja, das ist relativ einfach. Man braucht eigentlich nur ein Messer.
Okay.
Und dann hat man es schon geschafft. Also man muss es dann so an ein Mikrofon ranhalten, relativ nah.
Ja.
Und da gibt es dann so diese Stäbe, mit denen man die Dinger schärfen kann.
Ja.
Und dann muss man halt so, um dann so diesen Nahbesprechungseffekt, heißt das glaube ich in den technischen Jargon, einzufangen, muss man dann ganz nah rangehen und einmal fett drüber ziehen und dann kriegt man diesen Sound.
Es war aber schon Arbeit. Also wir haben es hier im Studio aufgenommen und das ist geil dargestellt von Chris. Das war wirklich genau original mein Brotmesser. Aber wir haben schon, ich glaube, eine Stunde dran gearbeitet, bis wir das so haben wollten, wie es ja, dann jetzt zugeben, auf der ja. Platte klang. Da haben wir schon, verschiedene Mic-Positionen und so. Ja, das war schon tricky, aber ja, der Sound ist geil nach wie vor. Ja.
Hat das Messer danach besser das Brot geschnitten? Also ich meine, es wurde dann ja wirklich gut geschärft.
Ja, nicht schlechter, glaube ich. Also mein Brotmesser ist, glaube ich, das schlechteste Brotmesser der Welt. Also da brauchst du immer noch einen Vorschlaghammer, dann kommst du durch. Aber das habe ich seit 10 Jahren. Und es gibt ja nicht mehr diese Messerschärfer. Das gab da immer damals Menschen, die durch Städte gegangen sind und Körbe geflochten haben oder Messer geschärft. So ein Messerschärfer könnte noch bei uns vorbeikommen. Für mein Brotmesser, das wäre geil.
Ich weiß gar nicht, wie das, ob das mit diesen Rillen, ob das dann so gut zu schärfen ist. Müssen wir mal nochmal, ist ein neues Rechercheloch, in das Mensch mal reinfallen könnte.
Ja,
wie das
da können
ist
wir mal reinfallen, ja.
Bei sowas. Das Album heißt Belle Epoque und dann geht es aber gar nicht so um schöne Sachen. Gab es einen bestimmten Moment, oder wo das so diese Form angenommen hat, der das so ein bisschen ausgelöst hat? Oder war das eher so der längere Zeitraum oder die gesamte Stimmung, die dafür gesorgt hat, dass es jetzt so ist, wie es ist?
Ich glaube, diesen Begriff haben wir schon so relativ lange immer mal so hin und her geschmissen oder benutzt. Mhm. Also irgendwie so als so ein geflügeltes Wort, ohne jetzt, sage ich mal, zu 100% genau zu wissen, was das bedeutet oder wo es seinen Ursprung hat, aber einfach, weil es irgendwie, weil man intuitiv so ein bisschen versteht, worum es geht, ne, so, und wenn man das dann, so kann man das sehr schön ironisch benutzen und hin und her schmeißen, ja, läuft ja wieder alles super, Belle Epoque. Und dann, ja, irgendwann haben wir dann quasi dann fest, oder haben wir mal wirklich dann mal geguckt, was dann wirklich hinter diesem Begriff steckt, also was die tatsächliche historische Bewandtnis ist. Und halt eben diese Epoche vor rough 100 Jahren, wo alles toll schien, und dann aber alles ganz schön gehörig den Bach untergegangen ist, auf vielen Ebenen. Und ja, das hat dann irgendwann im Laufe des Albumprozesses, wo dann schon ein paar Songs geschrieben waren, die auch in eine ganz bestimmte Richtung gingen, hat das dann irgendwie gepasst, wie der Nagel auf den Kopf.
Okay. Und wie, also jetzt, als wir das letzte Mal gesprochen hatten, war nichts gerade rausgekommen und hattet ihr erzählt, dass ihr eben auch schon vor Pandemie angefangen hattet und dann kam Pandemie und so weiter und so fort. Diesmal gab es keine Pandemie zwischen Aufnahme und jetzt. Fingers crossed, dass es so bleibt. Und war das dann, sind da Songs von vorher mit reingegangen oder sind es Songs jetzt tatsächlich aus diesen letzten, ja, jetzt schon fast 3 Jahren, die da reingekommen sind?
Wir sind eigentlich, was so diese Songideen angeht, es gibt immer so eine Halde, nennen wir das, wo dann so Songideen rumliegen, die wir irgendwann mal angefangen haben und dann aus irgendeinem Grund für nicht gut genug geachtet haben oder haben uns nicht gekickt oder irgendwie passte nicht. Und dann manchmal versuchen wir das dann so, hey, lass den nochmal nehmen und dann, ja, man müsste nur irgendwie den Mittelteil hier ändern, dann wäre der bestimmt geil, aber im Endeffekt ist eigentlich immer so, dass man lieber neu anfängt oder irgendwie mal was, irgendwie dann hat man eh wieder irgendwie 100 neue Ideen und was Altes aufwärmen, das funktioniert selten. Also das ist schon eigentlich immer alles irgendwie aus dem Boden gestampft, was da so passiert.
Okay. Und dann habt ihr, wie ist das abgelaufen? Habt ihr euch zusammengesetzt und das gemeinsam gemacht? Habt ihr die einzeln bei euch im stillen Kämmerchen gemacht und euch dann getroffen? Habt ihr Sachen wieder umgeworfen? Das ist wahrscheinlich. Ich erinnere mich daran, dass ihr da sehr perfektionistisch seid. Daran hat sich wahrscheinlich nichts geändert.
Ja, also es ist so. Also ich glaube, es ist nicht so, dass jemand irgendwie bei uns zu Hause sitzt, einen Song schreibt, dann in den Proberaum kommt und das zu den Leuten vorstellt und sagt, hier, lass mal den Song spielen. Es sind, glaube ich, immer so Fragmente und Fetzen, die von so Ideen, die eher, wir nennen das immer so ein Vibe auslösen in einem, ne? Also wo du halt merkst, okay, die Musik gibt mir in dem Moment irgendein Gefühl, das kann auch mal ein 30-Sekunden-Riff sein, das kann mal ein Synthi-Element sein, das kann auch mal ein Schlagzeug sein, wo man halt denkt, okay, man merkt hier, wir sind so die ersten Zeilen in einem kleinen Reklamheft geschrieben und wir schreiben ab da weiter. So geht's eigentlich immer los und dann gehen wir, also Chris und ich, meistens nochmal so in Medias Res, dass wir uns dann treffen. Wir haben so ein kleines schmuckes Studio, wo wir arbeiten können und dann diese Idee nochmal auf links drehen und schauen, ja, könnte da noch was dazu, da noch was dazu und irgendwann fängt man dann an, Frank dazu zu holen und sagt, ja, hier, wie sieht's denn da, so eine Drumbeat-Idee hätten wir, wie können wir es ausarbeiten und dann geht das so aus dem Stück, aus dem Studio in den Proberaum, vom Proberaum wieder zurück. Und wenn es dann irgendwann so der Punkt ist, dass wir denken, ach, rein musikalisch gibt einem das schon relativ viel. Also man macht so einen Track ohne Lyrics an und denkt schon so, ich bin in irgendeiner Welt, ich bin in so einer Szenerie, ich kann mich da relativ gut zurechtfinden, dann ist es glücklicherweise bei uns so, dass Chris und ich uns nie um Texte streiten, sondern dass der eine sagt, ey, ich habe da genau das Gefühl für das und das Thema, was ich da gerne unterbringen würde. Und dann schustern wir uns diese Ideen zu, dann schreibt eigentlich jeder immer im stillen Kämmerlein und dann kommen Chris und ich wieder zusammen und dann, wenn wir in die Demo-Phase gehen, dann fängt dann dieses Ping-Pong an, dass einer sagt, ey, ich hatte die Idee und man könnte das noch dazu schieben. Also es ist so immer so ein Puzzle-Prozess, wo aber dann auch oft in jeglichen Stages, die ich gerade benannt habe, Ideen quasi in sich wieder zusammenbrechen können, dass man dann halt einfach gesagt so, ey, nee, das ist jetzt doch nicht mehr so, lass mal lieber an was anderem arbeiten. Und wenn man dann an Tracks kommt, und das ist bei uns wirklich so, also wir schreiben keine 25 Songs für eine Platte und nehmen dann die besten 11, sondern was auf der Belle Epoque ist, ist die Essenz der Songs, die sich gut für uns angefühlt haben und als wir wussten, diese Songs sind albumwürdig, sind auch genau diese 11 Songs auf ein Album gekommen. Ich lüge, es gab noch eine Nummer, die relativ weit war, wo wir gedacht haben, die kommt drauf, aber letzten Endes, wir dachten, die ist zu ähnlich zu einer anderen Nummer, die drauf ist und haben uns dann so in einer Nacht mit einem leckeren Bier dafür entschieden, welche es wird, ja.
Wie ist es dann in dem Moment? Also war dann, Entschuldigung, für den Song schon Text auch geschrieben?
Das heißt, so Fragmente, Chris, ne, war deine Nummer, ja.
Genau, das waren im Grunde, waren das, also wir haben dann immer manchmal so ein bisschen so einen Spaßtext als ersten Text, wo du dann halt so, ich sag mal, ohne nachzudenken, da was drüber performst und dann wird davon auch, bleibt davon auch schon viel hängen von so spontanen, intuitiven Sachen. Und es war mehr so schon, es war mehr nur in diesem Zustand, also von wegen noch nicht final ausgearbeitet, aber schon so, alles hatte irgendwie ein Vocal und einen Text, aber noch nicht so richtig bis zu Ende ausgecheckt quasi.
Okay. Gibt's euch dann in so einer alternativen Welt auch als Instrumentalband?
Wir machen ja auf jeden Fall sehr gerne instrumentale Parts über mehrere Minuten, wo wir uns dann so bis ganz unten auf die Bühne legen und so gefühlt komplett ausklinken. Also ja. Spaß macht das schon. Aber ich glaube, das ist für uns eher so ein Live-Ding, dass man das so als Element hat, so wo man ein bisschen, wo man ein bisschen eine Welt aufspannen kann. Aber wir sind auch schon sehr, also Texte und die Inhalte von den Songs sind auch uns schon unglaublich wichtig und da arbeiten wir auch eigentlich am längsten dran. Mhm. Also die Instrumentals machen Spaß, aber wenn es dann wirklich an die Feinheiten der Texte geht, das ist wirklich das, wo wir uns die Zähne dran ausbeißen und wo wir echt arbeiten, bis es uns zu 100% gefällt und richtig ist, irgendwie so gefühlt.
Mhm. Ist das, gibt's dann, hat dann jeder von euch so ein, gibt's ein Notizbuch für jedes Album oder einfach nur einen Haufen vollgeschriebener Blätter, die irgendwann weggeworfen werden? Oder ist das eher eine digitale Veranstaltung, in der die Texte aufgeschrieben werden?
Ich glaube, bei mir ist es, ich glaube, bei Chris auch, ist es fast eine rein digitale Angelegenheit, weil ich, weil wir so viel hin und her peitschen, dass das eigentlich immer in so Notizen auf dem Handy oder in Textpads läuft, weil so schnell wir dann teilweise mal umbauen oder, also mein Gehirn ist auch nicht so gut. Wenn ich eine Idee habe, muss das sofort irgendwo stehen, dass ich es dann auch lesbar irgendwie wieder woanders hinsetzen kann. Das heißt, es muss relativ schnell festgehalten werden und dann bist du natürlich am Handy immer am schnellsten dran, als wenn du jetzt irgendwo denkst, scheiße, ich habe jetzt gerade mal auf der Toilette eine Idee, ich brauche jetzt auch mal ein DIN A4 Blatt. Es wird komplizierter, als wenn du dann dein Handy zum Beispiel neben dir liegen hast.
Hast du keinen Block an der Wand kleben neben deiner Toilette?
Wirklich nicht. Also das, nee, man weiß nicht, man könnte bestimmt schreiben mit anderen Materialien, die da entstehen, aber das lasse
ich. Nein. Es gibt ja auch, ich habe das auch mal gesehen, es gibt ja auch so Schreibpads, die du dir in die Dusche kleben kannst an die Wand.
Ach krass.
Dass du dann da deine Gedanken auch niederschreiben kannst.
Ach krass.
Falls das, weil's, also manche Leute, Inspiration ist ja überall möglich.
Ja, ich finde das so krass, wenn so Leute, also ich habe das mal, ist das nicht bei Nothing Else Matters von diesem Video, wo irgendwie James Hetfield da so die Lyrics in so einem Buch runterschreiben, das sieht alles auch so sauber aus. Ich glaube, nee, das ist, glaube ich, also wir schreiben eine Zeile, glaube ich, dann würden wir die sofort wieder durchstreichen, dann kommt die nächste, die ist ähnlich, also wir würden halt 20 untereinander durchgestrichen haben, bevor es dann irgendwie in die Richtung geht. Das ist, und dann macht irgendwie dein Hirn zu, wenn du auf Seite 20 die Zeile 1 hast, auf 24, also ich glaube, das wäre nicht so cool.
Ja, obwohl, ja, ich meine, das Nachschauen, wo Mensch mal war, ist dann ja eigentlich auch daran sehr spannend irgendwie.
Voll, das steht immer unten drunter. Also ich texte so, dass ich nichts wirklich lösche, sondern dass, wenn ich irgendwas rausborde, dann hast du halt immer schnell gekopiert nach unten. Also dass nie was verloren geht, aber ich schon oben, also ich sag mal im ganzen Aufbau schon eine Struktur brauche, was kommt denn jetzt als nächstes? Also welche Idee folgt dann welcher und wie strukturiert ist die? Aber da hat, glaube ich, jeder seinen eigenen Monk irgendwie, wie man das macht.
Ich weiß jetzt gerade, es gibt einen Song, ist es 22, 30, ich weiß es gerade nicht genau, wo ihr so ein bisschen euch, wie soll ich sagen, Social Media Klischees hin und her werft. Weiß gerade nicht genau, welcher Song das ist, tut mir leid.
Das könnte 2230 sein, wo so abgerantet wird.
Genau.
Den ganzen Song über, ja.
Wie ist es, so einen Song zu schreiben? Hat es was Befreiendes auch? Oder ist es eher was, wo, also ist es so ein bisschen zu tief in den Abgrund schauen? Wo seid ihr dann, wenn ihr das euch hin und her werft?
Ich glaube, das ist wirklich so ein Song, ich meine, wir machen, der ist, glaube ich, relativ spät im Prozess entstanden. Und wo wir auch schon sehr viele Songs stehen hatten und wo es dann so ein bisschen darum ging, ey, wir haben ein richtig geiles Instrumental und wir sind immer gerne so, dass wir, also wir versuchen immer sehr stark, dass wir nicht uns zu oft wiederholen und irgendwie, wenn das Riff schon klingt wie eins von der D'Accord oder von der Couleur, dann nervt das schon uns irgendwie. Deswegen, es war es dann, bei so einem Song war es dann so, ey, das steht eigentlich, was machen wir denn jetzt vocalmäßig? Und dann war es wirklich so ein bisschen, ey, lass mal was, ein bisschen abweichen von dem bisherigen, also nicht immer so dieses, yo, du hast jetzt straight Gesang und straight Geschrei. Was ist denn, wenn man da so wirklich in so ein Rant übergeht und wirklich so fast so ein bisschen rappy-ranty und thematisch halt einfach mal komplett losgelassen, so was halt diese ganze, also worüber Menschen sich halt echauffieren können, so absolute Nichtigkeiten in Anbetracht dieser wirklich kaputten Welt, in der wir uns befinden. Und dann halt einmal komplett runtergeschrieben, so wo, mit was für unwichtigen Dingen eigentlich man sich beschäftigen und bedrücken kann sozusagen. Ja, muss man echt sagen, dass es da auch Zeilen gibt, wo wir auch, wo wir die so einfach aus dem Bauch raus runtergeschrieben haben, die auch genauso geblieben sind und wo wir uns dann angeguckt haben und einfach nicht anders konnten, als kaputt zu lachen darüber, wie doof das eigentlich ist, was der Protagonist da so von sich gibt. Deswegen, ja, das war auf jeden Fall ein kleines Experiment, der Song, aber ich bin, finde es, macht mir auf jeden Fall sehr viel Freude.
Ja. Wie ist das dann, also wenn der Song beim Schreiben so eine Form von, ja, von irgendwie einer düsteren Freude hervorruft. Wie ist das bei anderen Songs? Ist es, also, wie ist das bei 43? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Spaß macht, den Song zu schreiben, auf eine Art und Weise. Wie funktioniert das bei sowas?
Ja, Spaß macht sowas, glaube ich, wirklich nicht. Also es ist so, wie Chris schon sagt, wir schreiben und haben auch immer über Themen gesprochen, die uns irgendwie bedrückt haben, die uns selber nicht losgelassen haben und die irgendwo hin mussten. Da ist Kunst natürlich ein wunderbares Ventil, das auszudrücken. Das kannst du auch mit einem Bild malen oder sowas. Wir haben halt irgendwie das großartige Ventil der Musik. Es war aber bei der Nummer so, wir haben jetzt schon seit 2015 oder eigentlich seit der Band bestehen, auch wie wir sozialisiert worden sind, haben wir eine antifaschistische Haltung, da gibt es kein Extrem oder wenig Extrem. Haben aber über die Dauer, also jedenfalls wie wir es beobachtet haben, immer so den Punkt gehabt, dass faschistische Strukturen in irgendeiner Form noch immer eingrenzbar waren. Also wir haben auch in den ersten Tagen relativ viele autonome Bereiche gespielt, selbstverwaltende Jutes, und dann gab es halt immer lokale Gruppen, die sich halt einem relativ kleinen damals noch im faschistischen Spektrum entgegengesetzt haben. Das hat sich halt irgendwie gewandelt und ich sag mal, ab 2015 wurde das mehr in die Mitte der Gesellschaft und momentan stehen wir davor, also man guckt nochmal auf die aktuellen Landtagswahlen, eine faschistische Partei die stärkste Kraft werden kann. Bundespolitisch will ich gar nicht wissen, wie es bei der nächsten Wahl abgeht. Und es war für uns, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auf dieser Platte, in dieser Zeit gar kein Blatt mehr von den Mund zu nehmen, sondern den absoluten Spiegel zum Nationalsozialismus zu ziehen, um zu sagen, das ist das Ergebnis, wenn wir uns gerade wie in Zeiten der Weimarer Republik befinden, wo faschistisches Gedankengut wieder salonfähig wird, wo man auch in den Socials oder selbst von Regierungen, wenn man gefühlt wieder Sachen sagen darf, wo vor 10 Jahren jeder zurückgetreten wäre. Und das ist, glaube ich, genau dieser Scheideweg. Und für uns war es wichtig, auf der Platte genau das zu positionieren, dass wir, glaube ich, genau dastehen. Und da will ich auch überhaupt gar keine Angst schüren oder sowas. Ich will einfach nur einen Status bekennen, den wir gerade haben. Man kann sich mit der Weimarer Republik befassen, mit der Phase, was danach kam. Man kann sich jetzt angucken, was in der Welt los ist. Und einfach sagen, wir müssen jetzt entschieden eine Phalanx bauen gegen das alles, was da kommen will. Weil autokratische Systeme so unglaublich einfach sind. Sie sind so einfach zu erschaffen und können so einfach funktionieren, aber wir als Gesellschaft oder wir als Menschen sind nicht stromlinienförmig gebaut und das versuchen faschistische Strukturen immer hinzukriegen und deswegen hat dieser Song keinen Spaß gemacht. Er ging extrem schnell, muss ich sagen. Nach wie vor sind die Vocals auf der Platte in einer Nacht entstanden. Es sind die Demo-Vocals, die entstanden sind. Wir haben nichts mehr daran geändert, weil wir in Vocal-Aufnahmen danach nochmal versucht, man macht das ja immer einmal rough und einmal dann versucht man es relativ straight zu machen. Aber wir haben gemerkt, als wir dieses Thema nochmal anpacken wollten, war diese absolute Intensität des Schreibens von Lyrics und gleichzeitig Einsingen, das hat ein Gap. Und diese Demo-Vocals waren genauso gemeint, wie der Song gemeint war, und die sind auf der Platte gelandet. Was, glaube ich, wo wollen sie in 20 Jahren wahrscheinlich noch sagen, ey, was ist das denn krasses irgendwie gewesen, dass das so, das war so intensiv in der Session, die ich da hatte, irgendwie mit Chris zusammen, dass wir halt das dann so auf Platte gepresst haben.
Okay. Wie würdet ihr sagen, wie es dann in diesen, also du hast jetzt gesagt, dass die Musik auf der einen Seite ist, das einen Status zu zeigen. Wo würdet ihr sonst die Rolle von Musik oder auch von eurer Musik in so einer Situation irgendwie sehen? Habt ihr euch da eine, gibt es da eine Aufgabe oder ein Ziel, oder ist es mit dem, so ist es jetzt gerade, belassen quasi?
Also ich glaube, für uns selber ist die Musik immer, hat die immer was Kathartisches. Also es ist immer so, dass wir irgendwie die Dinge schreiben, weil sie irgendwo hin müssen und weil sie irgendwie, ja, weil es keinen anderen so Platz dafür irgendwie gibt und weil es halt einfach drückt und irgendwie, weil das halt eben raus muss. Und ich glaube, in erster Linie ist das wahrscheinlich auch eine Sache, die hoffentlich auch anderen Menschen so ein Gefühl gibt. Also dass die, dass man sich irgendwie mit den Sachen, die wir besprechen, dass man sieht, okay, die sehen diese Themen oder ich bin damit nicht alleine, egal um welches Thema es geht. Und für Leute, die halt vielleicht, sag ich mal, ein bisschen, was ja jedem und jeder immer mal wieder passieren kann, einfach, dass man so, ne, dass man so ein bisschen im Trott ist und rechts und links nichts mehr sieht, dass man halt einfach durch vielleicht auch ein oder anderen Song von uns auf einmal nochmal in eine komplett andere Gedankenwelt geschmissen wird und gesagt wird, okay, krass, worüber sprechen die denn hier und warum sind die denn so sauer darüber? Und das ist natürlich eine tolle Sache, wenn sowas passiert und wenn Leute uns das auch erzählen, so dass das irgendwie den Effekt hatte, dass man halt irgendwie vielleicht so ein kleines bisschen was bewegen kann und anstoßen kann, Gedanken vielleicht auch mal umdrehen kann und dann vielleicht sieht man auch mal eine Sache anders als vorher, wird sich einer Gefahr bewusst oder einer Sache, die vielleicht super beschissen ist, wo man vorher so ein bisschen dran vorbeigeguckt hat. Und das ist dann, glaube ich, sehr, sehr belohnend für uns, wenn sowas auch passiert. Ja.
Okay. Wie schafft ihr für euch einen Ausgleich, wenn es daran überhaupt Interesse gibt, zwischen sowas wie so einen Song zu schreiben und den dann auch in so einer Nacht fertig zu machen und danach irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht stelle ich mir das nur als so einen Abgrund vor, vielleicht ist es das auch gar nicht, aber was sind für euch dann Lichtmomente, die dem entgegenstehen, wenn ihr so ein doch sehr ernstes Album macht?
Glaubst du, die Menschen um uns rum, ich will jetzt gar nicht so Bubble nennen, aber erstmal uns als Band, wir haben das große Glück, dass wir seit 2012 uns aus anderen Aachener Bands irgendwie zusammengefunden haben und es da auch keine Besetzungswechsel gab, dass wir alle extreme Buddies sind und super gut miteinander auskommen. Gibt klar immer mal so anstrengende Phasen, wie ich eben gesagt habe, wenn du jeden Tag probst und so denkst, hi, wieder mal du. Aber ich glaube, das ist so, uns gibt uns als Band, das hört sich jetzt total doof an, aber wir geben uns gegenseitig echt so viel Power und so viel Sinn im Leben gefühlt auch, dass das, was wir hier machen, sich einfach absolut gut für uns anfühlt, everyday, wenn wir das tun. Auch die Möglichkeiten einfach, die einem Kunst bietet. Es geht ja halt nicht nur um den Song. Das gibt uns so viel Möglichkeiten, nochmal dann über eine Videoidee nachzudenken. Dann, wie möchte man seine Konzerte gestalten? Das ist so eine bunte Spielwiese, wo viele Menschen vielleicht auch gar keinen Zugang zu haben und das irgendwie so Everyday Life Trott irgendwie geben und dadurch auch vielleicht unglücklich sind, teilweise bei uns. Wir haben halt uns und das macht halt gibt immer extrem viel Power, wenn man dann so aus einer Probe-Session kommt, sich da kaputt gebrüllt hat, da ist man irgendwie wieder so, da komme ich wieder auf so das Thema Laufen. Ich glaube, wenn du halt 10 Kilometer durch die Nacht gelaufen bist, dann kommst du auch nach Hause und denkst, boah geil, jetzt ist mal richtig viel auf der Straße geblieben, was uns dann wieder den Kopf frei macht für andere Sachen, für Möglichkeiten, wieder Sachen aufnehmen zu können, Sachen zu verarbeiten. Ich glaube, wenn du so relativ unzufrieden bist mit ganz vielen Punkten, dann beschäftigt sich dein Kopf die ganze Zeit mit diesen Punkten und wir haben halt dieses wunderbare Ventil. Und deswegen tun wir uns und unser Umfeld uns, glaube ich, dann extrem gut, wenn man dann auch in Texten alles das rauslässt, wo man eigentlich sagen könnte, wir könnten als Gesellschaft doch so viel weiter sein. Ich glaube, das ist auch so ein Tenor dieser Platte. Wir könnten doch so viel für uns nutzen. Aber irgendwie hat man das Gefühl, so jede technische Errungenschaft führt uns weiter in den Protektionismus und irgendwie in den Egoismus hinein. Das ist so gerade so ein Spiegelbild, den wir halt rumtragen, der uns beschäftigt, aber in unserer Bubble eben zum Glück nicht.
Schön. Also auf eine Art und Weise schön, dass es für euch, dass ihr euch diese Sache geschaffen habt. Oder voll, dass sie die für euch entstanden ist.
Voll.
Ihr geht auf Tour in ungefähr 7 Tagen. In genau 7 Tagen von jetzt gerade ist das erste Konzert in München. Und dann seid ihr den März über unterwegs. Ihr habt schon gesagt, ihr seid jetzt wild am Proben. Jetzt kommen wir wieder zurück zum anderen, aber wird da bis zum 10. geprobt oder ist dann vom 8. bis zum 10. Ruhe angesagt?
Nee.
Nee.
Nee, das ist schon ziemliche Fließbandarbeit. Also was heißt Arbeit, das hört sich schon total blöd an, das macht uns ja auch Laune, aber ich habe ja eben schon gesagt, dieses auf Level bleiben und nicht abstürzen lassen. Mhm. Und wir haben ja auch sehr viele Menschen dabei, die uns unglaublich unterstützen am Licht, am Ton, die auf- und abbauen, die total addicted sind, uns da zu unterstützen, mitzufahren auf Tour. Und die haben natürlich auch, klar, dann hat man eine Stageprobe vorher noch, wo man guckt, ob wirklich auch jeder Verstärker läuft. Und also das ist, wir hatten jetzt nochmal 2 Tage, haben uns jetzt nochmal gegönnt, dass wir jetzt nochmal off machen. Und ab morgen ist dann Mayhem angesagt, ne?
Okay. Also,
ja, aber das braucht man auch. Das hört sich so total blöd an, aber wenn wir jetzt echt sagen würden, komm mal 5 Tage vor, ich weiß nicht, also vielleicht macht man das irgendwie in anderen Bereichen, aber wenn wir jetzt sagen, ey, 5 Tage nix, das wird nicht funktionieren. Also, das ist jetzt nicht so strebermäßig, aber dann, wir haben, glaube ich, immer dann extrem Schiss, dass wir das dann nicht durchhalten. Hm. Weil das sind doch jeden Abend 90 Minuten und wir sind jetzt auch keine Kinder von Traurigkeit, die sich dann so absondern und nur diese Show im Fokus haben. Wir reden gerne mit Leuten auf Tour. Es kommen immer sehr, sehr viele Freundinnen vorbei, die dann irgendwie, wo man nach dem Konzert sich extrem drauf freut, diese Leute nochmal wiederzusehen. Und dann wird da getalkt, dann werden noch 2, 3 Bier getrunken. Und dafür braucht man dann einfach Stimme. Man will so wirklich fit in eine Tour gehen und dann nicht so ein Arbeitspensum abfeuern, nach dem Motto, jetzt muss man für den nächsten Tag wieder fit sein. Man will das beides haben. Also fit, eine geile Show spielen, aber nachher und vorher extrem viel Zeit für all die tollen Menschen in den Städten haben. Und dann gehen wir lieber vorher in ein extremes Marathon-Training, um dann auf Tour sehr viele Möglichkeiten zu haben.
Okay, das klingt doch ganz ausgezeichnet. Warte, lass mich kurz gucken, ob ich hier noch was habe. Nö, ich habe jetzt keine weitere Frage mehr aufgeschrieben. Gibt es noch was, was euch wichtig ist an dieser Stelle? Außer natürlich, dass Menschen sich das Album auf jeden Fall im lokalen Plattenladen oder direkt über euch besorgen sollen, dass sie zu euch auf Tour kommen, gerne natürlich vorher ein Ticket kaufen. Genau.
Ja, einfach nur geil, dass ich...
Ja, einfach nur... Geil, dass du Bock hast, mit uns zu reden. Vielen Dank dir, dass du uns in der Form unterstützt und dass irgendwie Interesse da ist. Und wer Bock hat, möge sich in diese Musik reinhören. Aber von Herzen ganz viel Dankeschön für jeden und jede, der da Lust drauf hat und an dich. Und das freut uns einfach. Vielen Dank.
Vor allen Dingen, weil ich vor einer halben Stunde es gecheckt habe. Da habe ich, ich denke, die Stimme kennst du und kennst du und kennst du. Und wir hatten dieses geile Interview in diesem Park.
Ja.
Abseits der Oberbaumbrücke. Korrekt? Irgendwie
richtig.
Vor unserer Show. Das müsste in diesem Theater da gewesen sein, wo wir abends gespielt haben.
Wir waren...
Metropol.
Nee, da haben wir nicht gesprochen. Ich war auch bei dem Konzert, aber wir haben gequatscht in der Nähe von der Warschauer. Standen wir im Park.
Genau. Da haben wir gequatscht und haben abends dann, glaube ich, diese Show gespielt. Oder das war dann irgendwie, innerhalb so einem Promotag, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall erinnere ich mich ganz genau noch da, wo wir hingegangen sind, und ich habe zu Chris noch gesagt, wo du hängst in irgendwelchen Butzen rum, und irgendwer war ja auch arschkalt.
Ja.
Und das war mal ein geiles Interview, dass wir das irgendwie draußen mit dir hatten. Geil.
Schön.
Ja, und vielleicht noch ergänzend, wir reden mit dem Berliner Radio, unsere Soundperson vorne, Bera Habib, der auch unsere Platte produziert hat, der fährt auch mit uns auf Tour, macht das Sound. Und der hat gesagt, er freut sich mega auf den Festsaal Kreuzberg, weil das eine der geilsten Soundlocations ist, die er je gemischt hat. Also wir werden da soundmäßig relativ ausparken.
Schön.
Haben wir vor.
Da freue ich mich drauf. Das wird richtig gut. Vielen, vielen Dank.
Und dann sprechen wir uns so hoffentlich.
Machen wir nochmal, sag ich Hallo. Auf jeden Fall.
Ja, genau, auf jeden Fall.
Machen wir so. Schön. Vielen, vielen Dank. Kommt gut durch die Probephase. Zieht euch jetzt in der heißen Phase nicht irgendeinen Muskel ziehen. Das ist, wenn man zu viel trainiert, ist das nicht gut. Genau. Vielen, vielen Dank. Alles Gute. Und wir sehen uns dann am 18.03., wenn ich jetzt gerade richtig sehe, in Berlin im Festsaal Kreuzberg.
Ja, voll geil. Haben wir Bock drauf.
Geil. Freuen wir uns drauf.
Machen
Vielen
wir so.
Dank dir.
Dankeschön. So, habe ich das geschafft, beim Konzert Hallo zu sagen? Nicht wirklich. Gab es trotzdem Kontakt, weil in einem ganz bestimmten Song Menschen in die Menschenmenge gehen und von da aus weiter singen? Ja, von daher würde ich sagen, habe ich mein introvertiertes Wesen nur zur Hälfte, bin ich dem nur zur Hälfte erlegen. Also, das hier war das Interview mit Fjord. Wenn ihr mehr davon haben wollt, ist dragonseateverything.com genau die richtige Adresse. Da findet ihr einen ganzen Haufen anderer Interviews, die wir schon gemacht haben. Und da kommen auch noch mehr. Wir sind langsam mal fleißig dabei, neue Sachen zu produzieren und dann auch hoffentlich endlich zu bearbeiten. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Review bei iTunes da. Weil auch wenn wir unregelmäßig da sind, ist es trotzdem cool, wenn Leute uns finden und das Menschen gefällt. Fjord sind eine tolle Band, die sind bei Grand Hotel Van Cleef und da findet ihr alles, was ihr zu denen braucht. Die spielen auch nochmal in so ganz kleinen Venues diesen Sommer, das ist richtig cool. Da kriegt ihr Merch und so weiter und so fort. Und genau, an der Stelle alles, alles Gute, bis zum nächsten Mal, lasst euch nicht ärgern und weiß nicht. Danke fürs Interview, auf jeden Fall. Ja, ich bin müde, merkt man das? Weiß ich gar nicht. Bis dann.
I dedicate this program to the fight against crime. Not merely crimes of violence and crimes of dishonesty, but crimes of intolerance, discrimination, and bad citizenship.
Good night, and good luck.